Vor fast 12 Jahren habe ich mir die Pulsadern aufgeschnitten. Ich wollte sterben. Das System Profisport hat mich kaputt gemacht, dachte ich damals. Ich selbst habe auch sehr viele Fehler begangen. Heute verrate ich euch, warum der Suizidversuch zu einem Türöffner für ein neues Leben wurde und was ich Profisportlern rate, die mental instabil sind. Ich bin Baba Grafati, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Babak, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ich freue mich sehr. Du, wir haben vorab abgemacht, dass ich dir jede Frage stellen darf, egal wie sensibel es wird.
Absolut.
So, und in unseren Gesprächen vorab war es deine Idee, an diesem Ort zu drehen. Ich meine, hier ist das Hotel hinter uns, wo du damals versucht hast, dir das Leben zu nehmen. Warum war es deine Intention, dass wir heute hier drehen sollen?
Gut. Köln ist für mich eine zweite Geburtsstadt. Mhm. Damals war es natürlich die Stadt des Schicksals, wenn man so will. Ich wollte mir das Leben nehmen. Aber heute, wenn ich hier so drauf schaue auf das Hotel und hier in Köln so lang gehe, empfinde ich ein emotional glückliches Gefühl, weil einfach diese Stadt, dieses Hotel wie ein zweiter Geburtsort ist. Weil ich habe damals viel weggeworfen, aber viel Neues entdeckt. Und das macht die Sache so schön, dass ich heute bin, wie ich bin.
Ja. Es ist bemerkenswert, Babak, wie du mittlerweile darüber sprichst. Hattest du jetzt auch in den Tagen zuvor, ich meine, du warst in den vergangenen 12 Jahren nur ein einziges Mal an diesem Ort. Keine Sorge, dass wenn du hier plötzlich wieder auftauchst, das irgendwie in irgendeiner Art und Weise was mit dir macht.
Ich habe ja sehr früh reflektiert und verstanden, was passiert ist. Also ich habe das alles, wie gesagt, verarbeitet und ich sag mal so, die ersten anderthalb Jahre wäre ich sicherlich gefährdet, ja, hierher zu gehen. Aber ich habe dann mit mir so viel gearbeitet. Ich habe über 300 Bücher gelesen zu den Themen Psychologie, Führung, Motivation und so weiter, Persönlichkeit. Und deshalb habe ich unwahrscheinlich viel verstanden, warum ich so reagiert habe. Vor allen Dingen aber auch, was dieses System Profisport überhaupt eigentlich für einen Auftrag hat. Und wenn du das alles verstanden hast, reflektiert hast, dann schaust du völlig entspannt. Und heute kann ich mir müde lächeln und sagen, wie bescheuert war ich eigentlich.
Wir haben uns eben in der Lobby getroffen, ja, des Hotels, als du da reingelaufen bist. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Ich bin schon vorher eigentlich da so einmal über die Treppen Richtung Hotel. Ich habe einfach nur immer so ein Lächeln gehabt, immer so ein amüsantes Lächeln, dieses immer über mich. Ich habe das Gefühl, da war eine andere Person damals und ich bin heute eine andere Person. Und ich schaue praktisch so auf die Entfernung so aus 2-3 Metern auf mich selbst, ja, und sage mir, was war denn mit dir los eigentlich? Aber ich weiß natürlich, ich habe es verstanden, ich habe das, wie gesagt, reflektiert. Und es ist ein tolles Gefühl, dass man das alles verarbeitet hat. Dass man dieses Negative praktisch, man vergisst es ja nicht, aber man hat es irgendwo in die Schublade reingetan, es ist vorbei. Man schaut positiv drauf und sagt sich, naja, schön, dass ich da reingehen kann. Und jeder denkt jetzt, wenn er mich erkennt, oh, das ist doch der sich das Leben nehmen wollte. Aber eigentlich gehe ich da rein und bin völlig entspannt. Und ob ich jetzt ins Hyatt gehe oder ins Maritim gehe oder in sonst ein Hotel, mir ist das, wie gesagt, vollkommen egal, weil das alles damals passiert ist. Ja. Das ist passiert, ich stehe dazu, ja, das gehört in meine Biografie, aber es macht mit mir nichts Negatives.
Ich würde vorschlagen, wir setzen uns jetzt hin, wird es ein bisschen gemütlicher und dann reden wir weiter.
Gerne.
Babak, lass uns einmal zurückgehen zum 19.11.2011. Ich habe in deiner Biografie gelesen, dass du unmittelbar vor dem Spiel, also in der Nacht davor, kaum geschlafen hast. Wie war dein Zustand zu dieser Zeit?
Na gut, ich war ja in einem Zustand, ich hatte überhaupt keine Kontrolle über meine eigene Person. Mhm. Ich konnte auch nicht klar denken. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja Depression, ohne es zu wissen. Ich war schon tief krank. Und ich habe einfach dieses Gefühl, ich muss morgen auf dem Platz über 50.000 Zuschauern pfeifen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Mhm. Es hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich das nicht ausgehalten habe. Und in dieser Nacht, wir sind letztendlich wie immer einen Tag vorher angereist zum Spiel nach Köln. Wir sind zum Italiener, waren zum Essen, sind zurück.
Du und dein Assistent.
Richtig. Wir sind dann ins Hotel gegangen und ich habe dann zum ersten Mal in meiner Karriere dieses Abschlussbier ausfallen lassen. Mhm. Ich konnte nicht und ich wollte nicht. Schließe die Tür und irgendwie war das anders, so nebulös. Und ich habe auch nicht geplant und ich habe auch nicht irgendwie etwas mir geplant, dass ich sage, ich will mir das Leben heute nehmen, sondern es passiert alles im Affekt. Okay. ich bin ins Zimmer und irgendwie, ich wollte, wie gesagt, nicht sterben, sondern ich wollte einfach dieses brutale, hässliche, unmenschliche Bild in meinem Kopf löschen und habe in dem Moment keinen anderen Ausweg gefunden, als dass ich alles, was mir in die Hände kommt, im Zimmer zu greifen und als Waffe gegen mich einzusetzen. Und dann geht das relativ schnell mit Alkohol, Badewanne, Whiskyglas. Ich wollte mir die Arme aufschlitzen. Ich habe dann Bademantel genommen, den Gurt, und wollte mich strangulieren. Also ich habe diesen Kampf angenommen und habe gar nicht mehr nachgedacht, sondern immer nur zerstören, zerstören, zerstören. Und warum haben die das mit mir getan, war immer der Gedanke. Und irgendwann habe ich einen Filmriss. Irgendwann kommt dieser Filmriss. Aber eins werde ich halt immer im Leben nie vergessen. Das ist, ich hätte am liebsten in dieser Nacht diese Hotelzimmertür aufreißen und in die Welt brüllen wollen. Ich wollte doch nur als Mensch behandelt werden.
Du sprichst da unter anderem den DFB an, die damals führenden Personen. Da sprechen wir auch gleich noch drüber. Wenn wir noch einmal kurz da drin im Zimmer bleiben können zu dieser Situation. Zunächst wolltest du aus dem Fenster springen. Dann, wie in einigen Hotels, ist es nicht möglich, dass man die Fenster komplett aufmacht. Und dann hast du gesagt, mit dem Whiskyglas, das dann zerschellt und dir dann da die Pulsader dann aufgeschlitzt. Was geht dir da in dem Moment durch den Kopf, wenn du ja weißt, also jetzt könnte es tatsächlich zu Ende gehen? Geht einem da überhaupt irgendwas durch den Kopf?
Nein, man muss sich das vorstellen. Ich weiß es heute, damals wusste ich das natürlich nicht. Das ist wie eine Fernbedienung, die dich steuert. Du denkst nicht nach. Du weißt in dem Moment nicht, dass wenn du einen Schritt gehst, was die Konsequenz ist. Sondern da ist eine Fernbedienung, eine Fremdsteuerung, diese Krankheit, die dich praktisch steuert, die dich nach links und nach rechts bewegt. Und somit bist du ohnmächtig. Du hast, Depression kommt vom Lateinischen deprimere, das heißt, die Gefühle, die Fähigkeit, Gefühle sind niedergedrückt. Es gibt keine Gefühle, es gibt keine Gedanken, es gibt keine Verantwortung. Mhm. In dem Moment habe ich auch nicht an die Familie gedacht oder dass morgen 50.000 im Stadion sitzen und auf mich warten werden. Mhm. Oder was tue ich denn da? Ich habe doch ein gutes Leben, ich habe doch Familie. Hier ist komplett ausgeschaltet. Hier oben ist offline. Und das ist das Perverse an der ganzen Sache, dass du eben nicht denkst, sondern das ist wie eine Lawine. Es kommt und es nimmt dich mit. Und das ist diese Krankheit.
Ich meine, sowas staut sich ja auch an. Was musst du alles, salopp formuliert, für ein schauspielerisches Talent deinem engsten Umfeld gegenüber gehabt haben, dass keiner nur im Ansatz damit rechnen konnte, dass sowas in dieser jenen Nacht passiert?
Ja, zum einen sagt man, dass Depressionen Menschen wirklich dieses Talent gibt zu Schauspielern. Jetzt sprechen wir mal speziell auch über Männer.
Ja.
Das ist ja gerade bei Männern so, dass wir gelernt haben, wir wollen stark sein, wir wollen funktionieren, wir dürfen keine Schwäche zeigen, ich darf nicht weinen. Das sind ja alles so Glaubenssätze, die uns in der Gesellschaft letztendlich auch in der Erziehung beigebracht wurden. Mhm. Heute habe ich gelernt, weil ich gerade diese Dinge auch gelebt habe und meine Gefühle unterdrückt habe. Das ist wie so ein Ball, den du unters Wasser drückst. Je weiter es runtergeht, desto höher springt dieser Ball. Und so war meine Explosion ja auch. Aber wenn ich jetzt vorher diese Gabe gehabt hätte, mal zu weinen, mal meiner Frau gegenüber zu sagen, bei den Gesprächen mit meinem Schiedsrichterchef, das tut mir weh, er verletzt mich. Aber nein, ich musste stark sein. Dem zeige ich das schon, dem beweise ich das. All diese Dinge haben natürlich dazu beigetragen, dass ich meine Gefühle unterdrückt habe und ein Schauspiel an den Tag gelegt habe. Selbst die Kollegen, die dann sagten, hey, komm, zeig's denen, du bist doch ein Guter. Ja. Zeig's doch diesen Idioten. Selbst das hat nichts gebracht. Das hat mir diesen kurzen Kick gegeben im Fußball. Dieses, hey, komm, wir sind Männer, wir schaffen das. Mhm. Aber es war nicht nachhaltig. Und ich war einfach dann, muss man sagen, schwach. Aber das ist ja auch ein Punkt, was ist schon schwach? Es ist verdammt stark, wenn wir über Gefühle sprechen, gerade als Mann. Wenn wir weinen, wenn wir unsere Grenze erkennen. Aber all das konnte ich nicht. Demzufolge war ich schwach. Ich war verdammt schwach, dass ich meine Grenzen und meine Gefühle nicht beachtet habe und mich selber am Ende auch misshandelt habe. Weil ich bin der Meinung, am Ende des Tages, alles, was beim DFB passiert ist, ist unschön. Diese Führungskompetenz war wirklich nicht empathisch, aber ich trage die meiste Verantwortung. Nur ich hatte am Ende Blut unter den Fingernägeln und niemand anders.
Ja, schon ein bemerkenswerter Satz. Du hast gerade gesagt, irgendwann hat es dann ausgesetzt. Du warst ja dann auch bewusstlos. Als du dann im Krankenhaus wieder aufgewacht bist, was war der erste Gedanke?
Der erste Gedanke war, Ich habe das ja mitbekommen, wie draußen Polizisten, Journalisten, das sagten ja die Krankenschwestern, die Ärzte, es klingelte überall. Ich bin langsam aufgewacht und bekam mit, dass hunderte Journalisten vom Krankenhaus gewartet haben wohl und wissen wollten, was passiert ist. Jetzt standen da zwei Polizeibeamte vor der Tür, das habe ich auch gesehen. Ich habe dann erst realisiert, was passiert war, weil ich ja nicht geplant hatte. Und mein erster Gedanke war, scheiße, beim nächsten Mal plane ich es richtig, damit es auch wirklich zur Vollstreckung kommt. Das war der erste Gedanke. Oh. Und der zweite Gedanke war, dass ich gedacht habe, meine Frau, die wird mich, damals waren wir noch nicht verheiratet, ja, die wird mich doch verlassen. Sie wird doch sagen, was war das für ein Schwächling? Mhm. Und das hat mich noch mehr runtergerissen. Und da bin ich auch hängen geblieben und habe dann geweint und habe immer gebrüllt, sie wird mich verlassen. Und die Krankenschwester kam immer rein und sagte, nein, ihre Frau wird sie nicht verlassen. Und ich habe dann immer gesagt, die ist stark, die wird mich Schwächling, mich Feigling verlassen. Und ich habe dann nur noch geheult und geheult, also wie so ein kleines Kind, elendig. Und ich war am Boden zerstört.
Es gab also damals zu diesem Zeitpunkt nie das Gefühl, oh, zum Glück, ich habe es überlebt.
Überhaupt nicht, weil das ist ja, was du sagst, ist ja logisches Denken. Logisches Denken ist bei der Depression nicht gegeben, sondern hier ist nur Emotionalität, Zerstörung, ich bin nicht gut, alle haben mir Schlechtes getan. Es geht nur in dieses Negative. Mhm. Das, was du ansprichst, das geht in die andere Richtung, ja, Sachlichkeit. Ja. Deshalb kann man nicht aufwachen und plötzlich, ich sag mal, anders denken oder gesund sein. Sondern hier ist es tatsächlich so, dass du dieses Ding, was du da angefangen hast, zu Ende führen willst. Du willst dranbleiben. Du willst dieser Film bleibt ja wieder, der ist ja wieder da, der mich so zerstört hat, sie behandeln mich unmenschlich. Und deshalb ist natürlich sofort auch der Gedanke gewesen, ich muss hier weg. Und ich habe danach auch ein, zweimal es sogar versucht, muss man ganz klar sagen.
Du hast danach noch ein, zweimal versucht, dir das Leben zu nehmen.
Ja. Ich habe, nachdem ich ins Krankenhaus kam, meine Frau hat mich abgeholt mit der Schwiegermutter und dann musste ich nach dem Krankenhausaufenthalt aufs Polizeirevier. Mhm. Mir wurde gesagt, sie müssen ihren Ausweis abholen. Dem war aber nicht so. Ich war in dieser Montur, ja, in diesen Krankenhaussachen mit diesen Latschen und dieser blauen Tüte, die man überzieht. Ja. Im Polizeiauto habe mich hinten reingelegt, also in unserem Wagen, habe mich reingelegt, weil ich gedacht habe, du bist depressiv, du hast Schizophrenie, wenn dich jemand anlacht, denkst du, die lachen dich aus. Ich dachte, alle in Köln wissen jetzt, wer ich bin. Deshalb versteckt, dann sind wir zum Polizeirevier, ich musste hoch und dann wurde ich von drei Polizisten, einer davon war ein Psychologe, befragt. Die haben mich gelöchert. Für mich damals, ich habe mich vor mir selbst geschämt, ja. Ich konnte gar nicht sprechen und die haben immer gefragt. Die wollten am Ende darauf hinaus, ob vielleicht Fremdverschulden im Spiel ist. Ob irgendwie jemand mich umbringen wollte, wusste ich natürlich nicht. Mich hat das so kaputt gemacht, dass wir raus sind ins Auto. Wir sind losgefahren, wir wollten dann ins Hotel und hier ins Hotel meine Sachen abholen. Meine Frau ist gefahren, Schwiegermutter hinten, ich hinten. Ich habe mich hingelegt und irgendwann während der Fahrt ging mir durch den Kopf, warum haben die mich jetzt gelöchert und ich habe doch nichts getan? Warum will die Polizei mich jetzt so ausfragen? Das habe ich, wie gesagt, in dem Zustand, im depressiven Zustand einfach nicht ausgehalten und habe dann bei 70, 80 km/h die Tür aufgerissen und wollte rausspringen. Und ich hatte Glück, dass meine Schwiegermutter neben mir saß und die hat mich dann irgendwie am Bein noch festgehalten und dann habe ich so halb gehangen noch aus dem Auto heraus und die konnte mich dann praktisch retten, so dass es dann ja nicht geklappt hat. Und ein anderes Mal habe ich dann auch in der Klinik, da wollte ich ein Messer mitnehmen auf die Toilette. Auch da hat es nicht geklappt. Aber so tief bin ich da reingestrudelt in diese Geschichte aufgrund dieser mentalen Instabilität, die ich damals hatte.
Du hast gerade gesagt, deine Schwiegermama zum einen hat dir einmal das Leben gerettet und zum anderen ja deine Assistenten an dem Tag, die dich aus dem Zimmer befreit haben. Ist man zu einem bestimmten Zeitpunkt eigentlich, wenn man noch in der depressiven Phase ist, sauer auf diese Person, dass sie einem das Leben gerettet haben?
Ja, absolut. Ich war damals natürlich über alle Beteiligten sauer, insbesondere meine Frau, weil die mich immer wieder in die Klinik stecken wollte, dass ich gesund werde, weil sie eben damit nicht mehr klarkam, dass ich zu Hause immer gesagt habe, ich will mir das Leben wieder nehmen. Ich habe damals, wie gesagt, all diese Personen geflucht und habe gedacht, lass mich doch einfach, ich will nicht mehr.
Patrick Ittrich, das war dein damaliger Assistent. Er war auch bei mir in der Sendung und hat sich auch zu dieser Thematik geäußert. Und ich würde dir gerne mal, wenn das in Ordnung ist, ich glaube, du hast die Sendung auch damals gesehen, aber dass wir einmal noch mal zusammen auf anderthalb Minuten schauen. du, deine Kollegen dann mit dir haben ihm das Leben gerettet. Hat er sich dafür jemals bedankt?
Also nicht vis-à-vis. Also er hat mich nie angerufen und er ist auch nicht...
Du hast seit dem Zeitpunkt, als ihr ihn aus der Badewanne gehievt habt,
ja,
nie wieder Kontakt mit ihm gehabt?
Nein, nein. Ich habe eine Mail bekommen und in seinem...
Eine Buch, E-Mail?
Eine E-Mail, ja. So eine allgemeine E-Mail an alle adressiert, an alle, die dabei waren. Und in seinem Buch, glaube ich, sind wir erwähnt worden, in der Danksagung. Ja, und aber ich habe keinen Anruf bekommen. Ich habe nie mit ihm persönlich gesprochen. Und ich habe es einfach dann auch gesagt.
Okay. Kannst du nachvollziehen, dass er enttäuscht ist, dass du dich nie bei ihm persönlich gemeldet hast? Oder hast du dich nie bei ihm persönlich gemeldet?
Zunächst einmal, ich habe mich, wie er schon sagt, damals bei den Lebensrettern, bei allen dreien, per E-Mail bedankt. Das ist so. Aber das trifft absolut nicht zu, dass wir keinen Kontakt hatten. Mir ist ehrlich gesagt egal, was jemand erzählt, wenn es eine Falschaussage ist. Aber wenn es dann so weit geht, dass ich Hasskommentare kriege, dann will ich das gerne klarstellen. Fakt ist, ich habe damals den dreien, wie gesagt, eine E-Mail geschickt. Ja. Danach habe ich sogar, wir hatten beide Mailverkehr, wir haben uns hin und her geschrieben. Ich habe die E-Mails alle auch noch. Und wir wollten uns ein paar Mal treffen. Aber er hat immer wieder kurz vorher das Treffen abgesagt. Ich habe dann, irgendwann war er vierter Mann in Hannover. Ich war am Maschsee bei uns laufen, joggen und er war auch da und er ist auch gejoggt. Wir haben uns in die Augen geschaut, wir hatten einen Blickkontakt und er hat weggedreht und ist weitergelaufen. Vor einem Jahr war das in Berlin bei einer Veranstaltung, Sport 5. Da haben wir uns wieder gesehen, wieder Blickkontakt. Er sah mich, hat schnell abgedreht und ist weggegangen und hat dann irgendwann um die Ecke geguckt, wo ich bin. Ich hatte unseren Kleinen auf dem Arm und hat immer wieder geguckt, was ich tue. Ich finde das eigentlich nicht in Ordnung, dass man dann so eine Falschaussagen trifft. Ich habe ganz viele Hasskommentare bekommen aufgrund dessen. Ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn Menschen dann schreiben, wärst du in der Badewanne geblieben, wärst du tot gewesen. Ich habe damit kein Problem. Aber wenn dann meine Familie ins Spiel kommt, wenn man meine Familie mit attackiert, dann sollte sich jeder überlegen, inwieweit Falschaussagen auch eine gewisse Lawine auslösen können. Man muss aber vielleicht eins dazu wissen. Patrick war damals in der zweiten Liga Schiedsrichter, als es passierte. Und ich habe von zwei Schiedsrichtern erfahren, dass der DFB den Schiedsrichtern ein Kontaktverbot gegeben hat. Sie durften mit mir keinen Kontakt aufnehmen.
Nach diesem
19.11. Ganz klar, es ist ein Interessenkonflikt. Der DFB wusste ganz genau, ich hatte hinter den Kulissen, war relativ früh klar, dass ich im Buch die gewisse Dinge wirklich offenlegen werde, was dort passiert. Die Missstände beim Deutschen Fußballbund. Und aufgrund dessen haben die Schiedsrichter Kontaktverbot bekommen. Ich möchte jetzt gar nicht die Motive von Patrick aufzählen. Ich würde mutmaßen. Ich glaube, da ist es mal gut, wenn wir unter vier Augen mal das nochmal thematisieren. Weil
würdest du das gerne machen?
Ich habe überhaupt kein Problem, sogar mit meinen damaligen Chefs beim DFB. Ich habe damals gedacht, die wären die Hauptschuldigen, dass ich so weit gegangen bin. Ich würde mit allen Menschen mich hinsetzen und ein Bier trinken. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich bin der Meinung, es ist respektvoll, miteinander sich hinzusetzen, offen zu sprechen. Aber wenn natürlich dann Interessenkonflikte im Spiel sind, ja, dieses Kontaktverbot seitens des DFBs, was soll ich dann tun? Ich kann dann ja auch nicht sagen, wenn er absagt und nicht zum Treffen will. Ich kann es nachvollziehen, aber bitteschön, dann nicht solche Falschaussagen. Gerade jemand, der im Beruf Polizist ist, Schiedsrichter ist, den Regeln Geltung verschafft, da sollten wir zumindest bei der Wahrheit bleiben. Also das ist mir schon wichtig. Und es ist nicht so, dass ich dem Patrick aus dem Weg gegangen bin, überhaupt nicht, sondern er ist mir aus dem Weg gegangen. Ich kann es nachvollziehen, aber ich kann nicht nachvollziehen und es ist nicht akzeptabel, dann solche Falschaussagen, wie gesagt, einfach so in die Welt zu posaunen. Das ist nicht okay.
Jetzt haben wir einmal Patricks Version gehört, jetzt auch deine, auch hier in der Sendung. Aber wenn wir nach vorne dann schauen, nach diesem Zeitpunkt, ab wann würdest du sagen, warst du stabil?
Ja, das ist ganz, ganz witzig, weil Depression ist ja eigentlich etwas, man sagt, es geht hoch und runter. Mhm. Man kriegt es nie weg. Ich will das mal leicht erklären. Depression ist sehr facettenreich und es gibt grob zwei verschiedene Gruppen. Einmal endogen, einmal exogen. Endogen heißt über viele Jahre chronisch aus der Kindheit. Das hatte ich nicht. Ja. Ich hatte exogene Depression. Exogen bedeutet über äußere Einflüsse, in dem Fall Stress im Job. Da ist es so, dass man heftiger fällt, aber wenn man sich in Behandlung gibt, auch relativ schnell wieder rauskommt. Und so als Faustformel, du brauchst so lange, wie du auch in der Krankheit war es. Bei mir waren es 18 Monate. Und somit habe ich entsprechend auch 1,5 Jahre gebraucht, bis ich wieder rauskam. Das ging wirklich sehr schnell, weil ich nochmals nicht aus der Kindheit und diese chronische hatte, sondern dieser Stress. Und da ich wusste, ich werde nie wieder Schiedsrichter sein und nie wieder zurück in dieses System, hat mir das wahnsinnig geholfen. Das hat mir einen Ruck gegeben. Dieser Rucksack war weg, dass ich, wie viele andere vielleicht, die irgendwann zurück ins Büro müssen. Bei mir war das weg und deshalb, das hat geholfen. Aber ich sage mal, ich habe 2 Sechser im Lotto gehabt. Das war einmal meine Frau, ohne die ich heute hier nicht sitzen würde.
Ja.
Die hat komplett zu mir gehalten, bedingungslos. Sie hat sich nicht geschämt um diesen Menschen. Und das zweite ist die Therapie. Die Therapie hat mir ein neues Leben geschenkt.
Lass uns einmal über diese 18 Monate dann auch zuvor sprechen. Du hast jetzt des Öfteren die Führungsposition beim DFB angesprochen, das System. Was ist in diesen 18 Monaten deiner Meinung nach passiert, dass dich so in diese Krankheit bis zu dem Tag X geführt hat?
Das war ja ein Prozess von 18 Monaten, wie du schon sagst. Jetzt war es natürlich, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, ich habe als Schiedsrichter aber auch Fehler gemacht auf dem Platz. Ich war vor allen Dingen auch arrogant. Ich habe polarisiert. Also mein Verhalten war nicht in Ordnung. Heute weiß ich das. Und ich habe viele Fehler auch gemacht auf dem Platz. Und dann war es so, dass meine Schiedsrichterchefs mich nicht sachlich mit mir darüber sprachen, sondern es ging ins Persönliche. Dann wurde zum Beispiel gesagt, das Geschäft verbrennt Leute, wir müssen gucken, was wir mit dir machen, so geht's nicht weiter. Dann habe ich keine Spiele bekommen. Ich bekam eine Sperre, ohne dass man mir das mitgeteilt hat. Also man kann ja auch schon mal sagen, du machst jetzt 6 Wochen Pause. Aber gar nicht zu sprechen, mich zu ignorieren, das hat verdammt wehgetan. Jetzt bist du in der Öffentlichkeit als Bundesliga-Schiedsrichter. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, bin ich Tankstelle, zum Bäcker, zur Arbeit. Und alle fragten immer diese bescheidene Frage, was ist denn los? Wir sehen dich in der Bundesliga gar nicht mehr im Fernsehen. Und ich hatte immer wieder diese verlogene Antwort, andere müssen auch mal pfeifen. Ich wollte mich nicht demaskieren. Ich wollte nicht meine Schwäche zeigen. Ich kam mir klein und schlecht vor. Dann kommt ein Phänomen ins Spiel, dann hast du längst diese Ausfahrt verpasst. Du hast vorhin gefragt, hättest du nicht irgendwann aussteigen können? Ich habe den Aufstieg nicht gefunden. Ich habe die Ausfahrt verpasst. Haben wir vorhin darüber gesprochen, wo ich dann einfach keinen Ausweg mehr gesehen habe, da wieder rauszukommen.
Babak, du bist ja viel unterwegs, lernst viele Leute kennen. Wer ist, kennst es, der berühmteste in deiner Telefonliste?
Na gut, ich habe natürlich einige Fußballer, die ich jetzt im Moment coache in der Bundesliga. Ja. Aber ich glaube, das wird jeder verstehen, dass ich die jetzt nicht anrufen kann, weil die wollen natürlich nicht, dass in der Öffentlichkeit bekannt ist, dass sie gecoacht werden.
Ja.
Aber wenn ich jetzt jemand anrufen soll, dann würde ich gerne meine Frau anrufen, um vielleicht auch noch mal für den kurzen Moment zu erfreuen und mich bei ihr bedanken, was sie für mich getan hat, dass sie für mich da war. Denn ohne meine Frau würde ich heute hier nicht sitzen und würde nicht mehr leben.
Ich freue mich auf sicherlich den schönsten Anruf, den wir hier in der Sendung hatten.
Okay, danke schön.
Machen wir's.
Ja.
Hallo, mein Schatz.
Hallo, Esra. Puri.
Ja, ich sitze gerade mit Ricardo hier von Sky, weißt du ja. Und ich sollte eben einen bekannten Spieler anrufen. Ich habe dann aber gesagt, dass das nicht geht, weil ich die ja coache. Und dann hat Ricardo gesagt, Mensch, du hast so viel von deiner Frau geschwärmt, vielleicht können wir deine Frau anrufen. Und jetzt sind wir praktisch auf Sendung. Und die Idee die Idee war jetzt, dass ich mich auch mal öffentlich bei dir bedanke für alles, was du für mich getan hast, dass du für mich damals da warst. Und ohne dich würde ich heute ja nicht leben und würde hier nicht sitzen und dieses Interview führen. Ich möchte mich, wie gesagt, bei dir öffentlich nochmal für alles bedanken und sagen, ich liebe dich über alles, ich liebe euch beide und schön, dass es euch gibt und ja, ich bin einfach glücklich, euch zu haben.
Das ist aber echt süß, ich fühle mich richtig geschmeichelt, danke. Wir lieben dich auch, Esra, wir lieben dich sehr, sehr. Okay, dann viel Spaß euch weiterhin.
Ich liebe dich, bis gleich.
Ja, ich liebe dich auch, danke.
Ciao.
Baba, obwohl ihr jetzt wirklich schon so viele Jahre auch zusammen seid,
das ist,
merkt man auch anhand nur dieses Telefonats, wie verliebt ihr noch seid. Ja. Babak, willkommen zu unserer Challenge. Also derjenige, der weniger Versuche braucht, um diese Laterne da zu treffen, gewinnt. Der Verlierer, wie immer, Instagram-Foto inklusive des Textes. Deal?
Okay.
Deal. Wer beginnt?
Fang du an, gerne.
Immer sagt ihr, dass ich anfangen muss. Also ich glaube, also mit einem gewinnst du natürlich, das schaffe ich jetzt nicht, aber zwei... Eins, und der war auch schon schlecht, weil der ist ja fast wieder genauso weit weg. So, ein Versuch.
Stell dir mal vor, der blinde Rafate gewinnt.
Das kann doch nicht wahr sein.
Das wäre ja Wahnsinn.
Das glaube ich jetzt nicht. 2.
Das ist ja ein Skandal. Ja. Boah!
Ey, nimm blöd, jetzt muss ich langsam auf Nummer 7. 3. Komm! Boah! Okay, also 3 sind zu schlagen. Befürchte, dass das leider machbar ist.
Da kennst du meine Qualitäten noch nicht. Meine nicht vorhandenen Qualitäten. Wo war er?
Ja, hier an der, hier? An der Dreieckskugel irgendwo hier? Da. Ja. So. Also, 3 sind zu schlagen, Babak. Also wenn du es jetzt mit einem schaffst, dann weiß ich, dass du mich eben angeflunkert hast. Ne?
Ohne Scheiß. Also, das wäre Zufall. Das wäre wirklich Glück und Zufall. So?
Du kannst machen, wie du möchtest. Aber 1.
Oh, das war gemeint hier.
Das glaube ich ja jetzt nicht.
Oh.
So, wenn du ihn jetzt triffst, was leider im Bereich des Machbaren ist, hast du gewonnen. Oh, Glückwunsch.
Das glaubt doch meine Frau nicht.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Was soll ich sagen? Babak, vielen Dank. Wirklich jetzt. Ernsthaft, dass du mir heute deine Geschichte erzählt und anvertraut hast. Ist nicht immer selbstverständlich. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Und weiterhin natürlich viel Erfolg bei deinem beruflichen Weg, privat sowieso. Und ganz viel Spaß dann auch bald wieder, wenn hier schlechtes Wetter ist, in Dubai.
Vielen Dank, Ricardo. Dankeschön. Dir auch alles Gute. Mama!